Radio 1. Die Profis.
Ich würde mal sagen, beim Wettbewerb, wer ist die schönste Frau der Welt, gewinnt immer die Berliner Nofretete. Das ist die schönste Frau der Welt, aber gleich danach kommt Kleopatra, die Angela Merkel der Antike. Sie soll ja eine tolle Nase gehabt haben. Als Kleopatra die siebte, Philopator, das war quasi der Nachname, war sie die letzte Königin des ägyptischen Ptolemäerreiches und zugleich der letzte weibliche Pharao. Das ist schon eine ganze Weile her. Also Kleopatra herrschte in den Jahren 51 bis 30 vor Christus. Als Todesursache genannt wurde jahrelang, jahrhundertelang muss man sagen, Suizid durch Schlangenbiss. Ja, muss man sich mal vorstellen. Da soll also auf Kleopatras Wunsch ein Bauer eine Kobra eingeschmuggelt haben in ihr Gemach in der Zeit, in der sie Gefangene des römischen Herrschers Octavian war. Jetzt aber behaupten zwei britische Forscher, das könne so alles nicht sein. Ob Kleopatras Kobra wirklich unschuldig ist, das fragen wir den Mann, vor dem sich keine noch so absurde Todesursache verstecken kann.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Einen wunderschönen guten Tag, Marc.
Zisch, zisch, klapper, klapper, lieber Stefan.
Was war das? Ach, das war donaldistisch, ne?
Nee, ja, erstens donaldistisch und zweitens vielleicht eine Klapperschlange.
Ach so.
Ich wollte was improvisieren.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Kobras klappern.
Nee, ich auch nicht. Ich wollte nur Quatsch machen.
Ja. Sag mal, die Kleopatra, die hat ja irgendwie so einen Todeswunsch schon lange in sich getragen. Ich habe da Geschichten gelesen, dass sie einmal wollte sie sich verbrennen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Also weiß man denn überhaupt, ob das wirklich Selbstmord war bei ihr? Ist das umstritten oder geht es nur um die Frage, wie sie sich umgebracht hat?
Es spricht vieles dafür, dass es ein Suizid war, aber es steckt natürlich auch eine große Legende dahinter, denn mit ihr sind ja noch zwei Mitarbeiterinnen von ihr gestorben und es gibt auch so Gemälde, wie sie da also schön dahingestreckt auf dem Bett liegt. Und der Sinn der Sache sollte natürlich das sein, glaubt man, dass sie sich Unsterblichkeit in die Geschichtsbücher schreiben lassen wollte, und das konnte man durch einen ehrenhaften sozusagen Suizid, das haben die Römer ja auch gemacht, die haben dann zum Beispiel sich ins Schwert gestürzt, das heißt, die haben die Schwertspitze dann aufs Herz gesetzt und sich dann da reinfallen lassen, was auch eine ganz sichere Todesart ist, hat übrigens auch noch mein Anatomieprofessor, zwar nicht mit einem Schwert, aber mit einem Messer gemacht. Also die Leute, die wissen, wie man tötet und getötet werden kann, die machen das auf diese Art. Für eine Frau war das aber natürlich nicht so gut. Das hätte also die Legende vielleicht nicht so schön weitergeleitet. Außerdem hatte sie eine Kobra auch auf ihrem Stab drauf, also es war auch ein Herrschaftssymbol. Und so glaubt man, dass das in erster Linie einfach nur eine Geschichte zur Lebendighaltung des Geistes der toten Person sein sollte, mit oder ohne Todeswunsch.
Nun starb sie, das ist so einigermaßen überliefert, am 10. oder 12. August im Jahr 30 vor Christus. Und jetzt kommen da zwei britische Forscher her und sagen, die Kobra ist unschuldig. Wieso?
Weil man höchstwahrscheinlich sich mit Kobragift nicht auf eine Weise umbringen kann, die geschichtsbuchtauglich ist. Ich habe mal nachgeschaut in zwei älteren Veröffentlichungen, nämlich einmal beim Levin, Gifte und Vergiftungen. Das ist eins meiner Lieblingsbücher, ein ganz dicker Schmöker über Gifte. Und beim Kollegen Maps, der in der Rechtsmedizin Frankfurt früher gearbeitet hat und auch so ziemlich alles über giftige Tiere und giftige Pflanzen weiß. Und da habe ich das mal abgeglichen, was die anderen Kollegen sagen. Und in der Tat, mit Kobragift hat man zwei große Probleme. Erstens sieht man als Leiche eventuell sehr hässlich aus, weil es in der Tat bis zu zwei Tage oder so dauern kann, bis man stirbt, und man kriegt fürchterliche Schwellungen und sieht dann ganz, ganz hässlich aus. Das wäre also nicht so gut, wenn das in die Nachwelt übertragen worden wäre. Und das Zweite ist, es wirkt auch gar nicht gut, denn man kann sich von einer Kobra nicht leicht beißen lassen. Erstens, wenn es ziemlich warm ist, und das war es damals, dann flitzt die Kobra durch die Gegend und beißt nicht unbedingt jemanden, so wie man das möchte, erst recht nicht drei Personen. Und außerdem ist auch gar nicht gesagt, dass sie Gift injiziert, denn Schlangen können ja auch ohne Giftinjektion beißen. Deswegen ist das, und das machen sie auch meistens, wenn sie sich verteidigen wollen. Da injizieren sie gar kein Gift, das machen sie dann eher, wenn sie Beute fangen wollen. Dann gibt es die Theorie, dass man das Gift ja in einer Nadel hätte hereinschmuggeln können, also nicht als echte Kobra, sondern in einer Nadel. Da sagt der Kollege Maps aber, das ist auch Quatsch, weil richtige Spritzen gab es damals noch nicht, und in einer Nadel, die man mit dem Gift einfach dann tränkt und in die Haut piekt, da kriegt man nicht genügend Gift in den Körper, wenn es um Kobra-Gift geht. Also das haut vorne und hinten nicht hin. Was könnte es jetzt also dann gewesen sein? Vermutlich war das einfach der gute klassische Giftbecher, der Schierlingsbecher, den man genommen hat. alle Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsene kennen das. Das ist so eine komische Doldenpflanze, die Schafsgarbe, die steht so an Wegrändern und Brachflächen steht die gerne mal rum. Und wenn man da eben dann die richtige nimmt, nämlich den Schierling, dann hat man eine sehr, sehr giftige Pflanze. Die gibt es in Europa, die war aber auch damals verfügbar. Die ist auch noch nicht sehr, sehr gut, weil man dann nämlich bei vollem Bewusstsein an Atemlähmung stirbt. Das ist so ähnlich, wie wenn man Kaliumcyanid nimmt, also Blausäure. Dann erstickt man innerlich, man kriegt es aber noch mit. Man kann also noch Atembewegungen machen, aber nicht mehr atmen. Das nützt also nichts. Und deswegen, jetzt kommt die Lösung, vermutlich war es ein Schierlingsbecher gemischt mit Opiaten, also mit Schlafmohn noch dazu, weil dann schläft man ein und erstickt im Schlaf und das hörte sich aber nicht so toll an und so hat man eine Kobra-Vergiftung drauf gemacht.
Also nur um das nochmal nachzuvollziehen, wenn da Forscher, das waren ja in diesem Fall die Ägyptologin Joyce Tildesley und Andrew Gray, Kurator für Herpetologie.
Genau, also für sozusagen in dem Fall Schlangen- und Echsenkunde, genau. Mhm.
Also wenn die sowas sagen, ist das dann eine rein theoretische Herleitung? Die sind da nicht an irgendwelchen Gräbern oder so?
Ja, genau. Es ist nicht so, dass man das aus wirklich schriftlichen Überlieferungen herleiten kann. Es gibt ja auch nur, also so viel ich weiß, nur die Beschreibung von Plutarch, die noch halbwegs sinnvoll ist und die man noch halbwegs benutzen kann. Und da steht ja etwas von einem friedlichen Einschlafen. Man weiß aber, dass gerade bei solchen Beschreibungen erstens natürlich Hörensagen eine Rolle spielt, weil Plutarch war ja auch nicht dabei. Und zweitens überliefern die sich im Laufe der Zeit natürlich sehr, sehr stark gefärbt. Das kennen wir von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern. Wenn man da Biografien über die Kollegen, die also im Bereich von Radioaktivität und Atomkraft gearbeitet haben, wenn man da also Geschichten aus den 50ern, 60ern liest, waren das also menschenfreundliche Helden ohne Fehl und Tadel und so. Und deswegen wissen wir also, dass man sich da nicht immer drauf verlassen kann. Aber hier im vorliegenden Fall kann man experimentell gar nichts machen, weil es ja weder Fotos noch direkte Zeugenaussagen, die glaubwürdig gibt, sind, noch sonst irgendwas. Und da kann man dann nur eine Indizienkette erstellen von dem, was vorhanden war. Vorhanden war die Schafsgarbe, die ist schon bei Sokrates eingesetzt worden. Vorhanden waren die Opiate, die pharaonischen Ärzte und Ärztinnen kannten sich sehr gut damit aus. Die Kobra wird nicht mitgespielt haben und die einzigen, die was einschmuggeln konnten, waren die beiden Mitarbeiterinnen und kein Bauer mit einem Korb.
Alarm für Kobra 11, darauf ein Schnitzel. Danke, Marc.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.